Ich habe extra noch jemanden gefragt, ob das erlaubt ist, so einzusteigen. Ich will es trotzdem, ich will es tun, ich will es wagen. Sie nehmen es mir hoffentlich nicht übel. Hochwassersituation. Da sitzt eine Familie oben auf dem Dach des Hauses und drunter ein riesiger See und so langsam treibt alles vorbei. Und weil sie ja nichts anderes zu tun haben, sie warten auf die Retter, schauen sie, was da alles vorbeitreibt. Der Rest von einem alten Regal, ein alter Kinderwagen, ein Strohhut, dann ein Stück von einem Sofa oder was das auch immer ist, ein Strohhut, dann sehen sie eine ausgediente Puppe und eine Plane, ein Strohhut. Und dann sagt einer, Moment mal, den Strohhut, den haben wir doch vorhin schon mal gesehen. Und jetzt schau mal, der Strohhut geht ja sogar gegen die Strömung wieder zurück. Ach, gar kein Problem, sagt der andere. Das ist doch der Nachbar, der alte Dickkopf hat gestern gesagt, morgen wird der Rasen gemäht, egal bei welchem Wetter. Ja, darf man in einer solchen Situation Witze machen? Ich habe mir sagen lassen, gerade in einer solchen Situation, die Helfer, die momentan in der Eifel den Schutt und den Schlamm herausschaufeln, versuchen sich gegenseitig mit Galgenhumor aufzumuntern. Und viele sind einfach ganz tief erleichtert, dass sie noch leben. Sie haben ja am eigenen Leib erfahren, wie wenig selbstverständlich das ist, gerade noch mal davonzukommen. Ja, vor gut zwei Wochen haben auch wir eine Ahnung davon bekommen, ja erfahren können, was es heißt, unbeherrschbaren Wassermassen ausgesetzt zu sein. Und ich freue mich, dass heute Janis Burkert aus Dusslingen bei uns ist. Ich darf Sie einfach mal nach vorne bitten. Er war nämlich einer von den vier Feuerwehrmännern, die mit ihrem Fahrzeug im Tunnel von Dusslingen festsaßen. Und ich möchte Sie einfach bitten, ob Sie uns davon etwas erzählen können.
Ja, hallo, guten Morgen. Wir sind mit unserem Feuerfahrzeug, haben wir den Auftrag gekriegt, nach in den Tunnel rein zum Fahren und zu schauen, ob wir, oder erstmal an den Tunnel zum Fahren und schauen, ob noch irgendwo Menschen sind drinne. Also sind wir losgefahren im Feuerwehrhaus, erstmal Richtung Rewe. Da kann man dann von oben her reinschauen und hinguckt und dann haben wir Hilferufe gehört. Da sind uns bei uns gleich alle Alarmglocken angegangen. Sind quasi gegen die Fahrbahn runtergefahren im Tunnel. Das Wasser sah noch nicht so hoch aus, also es sah so aus, man kann gut reinfahren. Haben gar nicht lange überlegt, sind reingefahren, haben vorne auch schon einen Mann gesehen, der auf seinem Kofferraum saß und einfach um Hilfe gerufen hat und der mir weitergewusst hat. Dann sind wir reingefahren, haben dann plötzlich gemerkt, dass das Wasser doch höher ist als angenommen. Dann war es so, dass es, sagen wir, sind wir dann ausgestiegen aufs Dach, weil die Tür ist nicht mehr aufgegangen, weil das Wasser dann doch so schnell kam. War oben auf dem Dach, haben dann mit einer Feuerwehrleine den Mann von seinem PKW gerade noch in letzter Sekunde, sag ich mal, runtergerettet. Er war gerade bei uns auf dem Dach und dann ist sein Auto schon untergegangen gewesen. Wir haben dann auch erstmal überlegt, was machen wir jetzt. Man hat einfach zugucken können, wie das Wasser, sag ich mal, innerhalb von wenigen Minuten einfach immer höher und höher geworden ist. Wir sind auf 3,30 Meter auf dem Dach gestanden irgendwann. Ich bin knietief auf dem Dach gestanden. Dann haben wir uns überlegt, was machen wir. Schwimmen war eine Überlegung, aber es war halt auch relativ riskant, weil, sag ich mal, die Strömung doch relativ stark war. Wir haben uns dann dazu entschlossen, mal unsere Einsatzkleidung abzulegen, weil die halt doch relativ schwer ist dann, falls man doch schwimmen müsstet. Ich hatte zum Glück mein Handy dabei, die Funkgeräte, alles war alles schon abgesoffen. Dann konnte man nach draußen, sag ich mal, Hilfe rufen. Musste dann warten, bis das DLRG gekommen ist und hat uns dann zum Glück noch mit Boote rausholen können, weil das Wasser ist dann ja immer höher und höher geworden.
Wie war denn der Abstand zur Decke dann noch von dem, vom Tunnel meine ich jetzt?
Also, wo ich noch drinne war, stand ich auf dem Fahrzeugdach und konnte, sag ich mal, wenn ich so meinen Finger hoch habe, ich oben die Decke berührt. Hab dann mitgekriegt, dass später 20 Zentimeter noch zwischen Wasser und Tunneldecke Platz waren. Also, da schwimmen wäre dann auch ein bisschen schwierig geworden.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, Sie haben auch einige kritische Rückfragen gekriegt. Wie kann man da reinfahren? Das hat Sie bestimmt auch jetzt in den letzten Wochen beschäftigt.
Ja, klar, das war, ich sag mal, wir haben nicht lang überlegt, weil wir haben einfach da die Person gesehen und haben gedacht, wir müssen der jetzt helfen. Weil wenn man jetzt draußen zuguckt hätte und bloß da gestanden wäre, weil viel anderes hätte man nicht machen können, wäre bestimmt auch Kritik dann wieder aufkommen. Ja.
Also es ist auf jeden Fall ein sehr anschauliches Beispiel, wie dramatisch es war und wie gefährlich es auch wurde und wie sehr wir dankbar sein können, dass es bei uns keine Todesopfer gab. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
In den Reportagen habe ich gesehen, ein alter Mensch sagte dort in die Kamera: Mein Dorf ist völlig zerstört worden, so wie meine Heimatstadt sieht es aus, damals direkt nach dem Krieg. Und ich frage mich, wie muss das gewesen sein? Damals nach dem Krieg, vor 75 Jahren, wurden ja auch Gottesdienste gefeiert. Und ich habe mir sagen lassen, dass sie sich in den Kirchenruinen versammelt haben. Und es wurde nochmal neu darüber nachgedacht, was eigentlich Kirche Jesu Christi ausmacht. Vorher gab es diese noch imposanten Prachtbauten und auch selbstbewusste Dogmen gaben den Ton an. Aber jetzt wurde man viel vorsichtiger. Nicht mehr der Monumentalbau einer Basilika stand jetzt als Symbol für Kirche im Raum, sondern eher das flatternde Zelt der Stiftshütte diente der Rückbesinnung zum Eigentlichen, das wandernde Gottesvolk. Das war der Begriff, der dann 1950 sogar in der Tagung des Weltkirchenrates ausgegeben wurde. So sollen wir uns verstehen, als das wandernde Gottesvolk. Mit improvisierter Behausung. Und wer weiß, vielleicht sind wir bald wieder in einer ähnlichen Phase angelangt, dass wir neu improvisieren müssen, neu reagieren müssen auf Situationen, die wir eben vorher nicht abschätzen können und die uns herausholen aus unseren festgefügten Systemen, Dogmen und Gebäuden. Der Umstand, dass wir Gottesdienste im Freien feiern, spricht ja auch schon ein Stück weit dafür, auch wenn das natürlich hier extrem idyllisch ist im Vergleich zu dem, was die damals erlebt haben. Aus der Zeit, als das Gottesvolk tatsächlich noch nicht sesshaft war, stammt das Bibelwort, das ich heute aufgreifen möchte. Sie finden es auch auf Ihrem Liedblatt. Es gehörte in die Zeit der Wüstenwanderung, genauer gesagt ganz zu Beginn jener Wüstenwanderung. Sie zogen aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste, heißt es dort. Und der Herr zog vor ihnen her. Am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen. Und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern können. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. So zu lesen in Exodus 13. Ja, unser Leben ist heute von ungeheuren Herausforderungen geprägt. Ein Umbruch steht bevor, Wetterkapriolen seien nur der Vorbote des Klimawandels und die Corona-Zeit womöglich auch nur der Vorbote von ganz neuen Herausforderungen, die auf uns zukommen aufgrund der Globalisierung. Damals stand das Gottesvolk auf seine Weise auch vor einer ganz ungewissen, herausfordernden Zukunft. Von Sukkot über Etam in die Wüste Sinai ging damals der Weg. Also vom fruchtbaren Ägypten hinein in die Trockenheit einer Felswüste. Und auch das andere gilt genauso, aus der Sklaverei unter der Herrschaft des Pharao hinaus in die Freiheit unter die Herrschaft Gottes. Ich möchte drei Gedanken kurz aufgreifen daraus. Erstens, Gott geht voraus. Zweitens, Wolken und Feuer. Und drittens, Tag und Nacht. Gott geht voraus. Hebräische Sklaven waren das, die damals von Sukkot nach Etam eher stolperten als gingen. Unter dem Arm ein hastig zusammengeschnürtes Bündel, vielleicht noch ein paar Ziegen. Den einen oder anderen Karren werden sie auch dabei gehabt haben. Sie ahnten ja bereits, dass ihnen der Pharao schon hinter ihnen die Streitwagen formierte, um sie im letzten Moment wieder einzufangen. Noch hatte auch dieser spektakuläre Durchzug durchs Rote Meer noch nicht stattgefunden. Eine hochsymbolische Geschichte ist dieser Durchzug durchs Rote Meer, wo sich das Wasser verschwindet, wo das Wasser sich verzieht auf Geheiß Gottes hin, damit sie sicher durchgehen können. Was für eine Botschaft in diesen Zeiten. Aber noch waren sie reichlich erbärmliche Flüchtlinge, hatten diese Erfahrung noch nicht gemacht. Und man könnte an dieser Stelle jetzt erwarten, dass dort etwas anderes steht. Die Angst vor dem Pharao und seinen Soldaten trieb sie nach vorn. Sie ließen sich jagen von den bösen Erinnerungen aus der Vergangenheit, rannten fort, flohen vor dem, was jetzt endlich hinter ihnen war. Aber stattdessen heißt es dort, der Herr zog vor ihnen her. Das hört sich nicht wie ein Flüchtlingstreck an, sondern wie ein Zug von Menschen, die entschlossen und mit aufrechtem Gang ihrem Anführer hinterhermarschieren. Gott ist hier einer, der vor ihnen herzog, eben wie ein Herzog, der seinem Volk vorausreitet, um es zu führen. Zumindest waren die ersten Herzöge noch so drauf. Wie war das wohl damals, als sie ihre ersten Schritte gingen? Ich kann mir vorstellen, dass einige von ihnen wie gelähmt waren, noch schmerzten die seelischen Wunden, die zurückgeblieben waren. Auch als die körperlichen Wunden von den Peitschenhieben schon längst vernarbt sind, die Schläge durch die Peitschen der Aufseher und Sklaventreiber. Manch einer wird auch weiche Knie bekommen haben, noch ganz gefangen von der Last der Vergangenheit. Und hören wir deshalb zu, was das wandernde Gottesvolk uns zu sagen hat. Du kannst das, sagen sie uns heute, wenn dich mal die Vergangenheit festhält. Du kannst das getrost zurücklassen. Gott hat noch anderes mit dir vor. Manche klammern sich an den negativen Gefühlen der Vergangenheit und manche natürlich an dem, was früher viel besser war und sei es nur scheinbar besser war. Sie erinnern sich immer wieder an die gute Versorgung, die sie vielleicht doch noch hatten im Vergleich zur Wüste. Und sie hatten dann nur noch Sorge und Angst, was sie beschäftigen könnte. Auch das sagt uns dieser Bibeltext zu. Geh den Weg in dem Tempo, den Gott jetzt eingeschlagen hat. Lass dich nicht von Sorge und Angst hetzen. Stell dich der Gegenwart und lass es zu, dass Gott dein Schrittmaß bestimmt. In Freiheit von dem, was hinter dir liegt, aber auch in Freiheit auf das bezogen, was dich erreichen kann. Und es gab sicher auch einige, die mussten erst noch lernen, was es heißt, nicht mehr getrieben zu werden. Kannten ja nur das andere, das Mächtige hinter ihnen standen und sie mit Stöcken und Peitschen vor sich hertrieben. Aber dieser Zug von Sukkot nach Etam und dann in den Sinai sah doch anders aus. Sie wurden hier von einem wahrhaft Mächtigen geführt. Er trieb sie nicht vor sich her, sondern er ging selbst vorweg. Und sie konnten ihm in die Freiheit folgen. Und uns würden diese ehemaligen Sklaven heute zurufen, hört auf, euch von eurer begrenzten Zeit, von eurer Angst, etwas verpassen zu können, antreiben zu lassen, so wie Sklaven von ihren Herren angetrieben werden. Gott geht vor euch her. Er geht immer schon voraus. Die Zukunft gehört ihm. Also quält euch nicht mit allen unerledigten Aufgaben und Vorhaben. Nicht die sollen euch bestimmen, sondern die Aufbruchsstimmung, die Vorfreude auf das Kommende. Gott geht voraus. Das war das Erste. Und zweitens, Säulen aus Wolken und Feuer. Man kann ja richtig neidisch werden. Das wäre doch was, wenn Gott uns so begegnen würde, in einem solch imposanten Naturschauspiel. Etwas, das keinen Zweifel mehr zulässt, wo wir unseren Kindern sagen können, schau, da kannst du Gott sehen. Aber wenn wir genau hinschauen und die Geschichte von der Wolken- und Feuersäule in den größeren Zusammenhang stellen mit anderen Aussagen der Bibel, merken wir, dass hier in bildhafter Sprache geredet wird. Die Menschen damals wollten zum Ausdruck bringen, dass Gott höchstpersönlich vorausgeht. Und sie nahmen dafür die zwei Bilder, die in der damaligen Zeit auch von Nachbarvölkern verstanden wurden. Gott zeigt seinem Volk den Weg und ist auf unsichtbare Weise gegenwärtig, und zwar als Säule. Eine Säule ist ja etwas Stabiles, etwas Bodenständiges. Säulen können tonnenschwere Dächer tragen. Säulen können einen Raum schaffen, der vor Wind und Wetter schützt. Und Gott wird hier mit dem Bild der Säule genannt, aber nicht als eine starre, immer gleiche Säule, sondern eine Säule, die sich auf den Weg macht. Das ist geradezu paradox. Die Säule, die eigentlich der Inbegriff für was Stabiles und Statisches ist, sie ist jetzt hier in Bewegung. Der ewige, der zeitlose Gott ist eben anders als die starren Götter, die sie in Ägypten hinter sich gelassen haben oder auch die der Babylonier. In Ägypten kann man ja bis heute diese wahnsinnsgigantischen Säulenhallen bewundern in den Tempeln, wo einem als Besucher vor lauter Erhabenheit die Spucke wegbleibt. So wie sie damals auch übrigens im Dritten Reich gerne mit großen Säulen gebaut haben, um Verlässlichkeit zu demonstrieren. Die Bibel sagt, ja, auch der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist stabil und verlässlich, aber nicht im Sinne eines starren Bauwerks, sondern in seiner Bewegung durch die Zeit. Er ist nicht der Gott der Tempelanlagen, sondern der Gott des wandernden Gottesvolkes. Stabil ist er wie eine Säule, aber nicht erstarrt, sondern in Bewegung. Und das tut so gut zu wissen, gerade in Zeiten, wo wir den Eindruck haben, alles fließt und wir kriegen gar keinen Halt mehr. Und dann die Zusammensetzung dieser Säule, die für Gottes Gegenwart steht, als Wolke und als Feuer. Wolken stehen ja bekanntlich für Fruchtbarkeit im Orient. Und in weiten Teilen Afrikas sind Wolken überlebenswichtig. Gott als Wolkensäule, das heißt, Gott will uns versorgen. Er will uns den richtigen Weg nicht nur zeigen, sondern auch mit dem versorgen, was wir brauchen. Und auch wenn es durch die Wüste geht, brauchen wir keine Sorgen haben, dass wir verdursten. Und die Feuersäule dann in der Nacht. Wenn irgendwo ein Feuer brennt, laufen ja Menschen zusammen. Feuer hat eine faszinierende Anziehungskraft. Aber Feuer ist zugleich auch bedrohlich und lebensgefährlich. Eine geheimnisvolle Ausstrahlung hat es. Es ist gleichzeitig Faszination und Gefahr. Und ich finde, durch kein anderes Bild, durch keine andere Metapher wird deutlicher, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben. Und niemand soll meinen, es gehe in unserem Glauben nur um harmlose Nettigkeiten. Der Gott, der uns vorausgeht in die Zeit, dieser Gott ist kraftvoll wie ein verzehrendes Feuer. Und das Dritte, bei Tag und Nacht. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk, bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht. Da hätte er auch stehen können, niemals wich Gott von seinem Volk, bei Tag und auch bei Nacht. Dass es nachts in der Wüste empfindlich kalt wird, ist uns bekannt. Dunkel und bedrohlich werden die schwarzen Felsen im Sinai, nachdem die Sonne untergegangen ist. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, Gott, bist du bei mir, wird dann später der Psalmist dichten. Die Täler auf der Sinai-Halbinsel können tatsächlich finster sein. Wäre da nicht diese geheimnisvolle Feuersäule in der Nacht? Damals vor 75 Jahren wussten in den notdürftig instand gesetzten Kirchen die Menschen noch sehr genau, was es heißt, Dunkelheit zu erleben. Gott bewahre uns heute vor solchen Nächten, wie sie damals erlebt hatten. Wo sie in den Kellern saßen und erschüttert wurden von den Bomben, die auf sie fielen. Keiner kann wissen, was uns womöglich noch erwartet. Und Sorgen machen sich auch breit. Sorgen in unterschiedlichster Weise. Aber vielleicht gibt es unter uns auch jede Menge nicht nur dieser globalen Sorgen, sondern auch sehr persönlicher Sorgen. Vielleicht auch gerade bei Ihnen zu Hause, wenn ich in die Kamera schaue, die jetzt hier nicht im Gottesdienst teilhaben können, womöglich weil sie krank sind, weil sie von einer Diagnose erschüttert sind, die der Arzt ihnen gestellt hat. Oder vielleicht haben sie auch einen Operationstermin vor sich, der sie belastet. Und sie fragen sich, wie geht es weiter? Wie geht es vielleicht auch weiter mit dem Haus, das wir uns gar nicht mehr leisten können, fragen sich manche. Was wird aus den Menschen an meiner Seite, die mir so große Sorgen bereiten? Nehmen Sie das bitte mit aus unserer Geschichte vom wandernden Gottesvolk. Niemals wich Gott von seinem Volk, bei Tage nicht und auch nicht in der Nacht. Und wenn ihr neuen Konfirmanden euch einen Vers merkt, dann den bitte. Niemals wich Gott von seinem Volk. Weder bei Tag und erst recht nicht, wenn es dunkel wurde um sie. Amen.